Der angegebene Predigtext für heute steht im 2. Korinther 4, die Verse 14 und 18 bis 18. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns, habe ich die richtige Predigt? Ich habe noch eine. Ja. Wir gehen doch auf Pfingsten zu, geht doch um den Heiligen Geist, Mensch. Ob ihr das gemerkt hättet, dass ich die schon mal gehalten habe? Gut, verzeiht mir bitte. Johannes 16, die Verse 5 bis 15. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist da, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Wieder mal ein recht schwieriges Thema für mich. Und ich bin gewiss, dass ich diese Predigt nicht voll erschöpflich werde halten können. Ich habe in der Vorbereitung schon 2, 3 Predigten bei DWG über diesen Text gehört. Und die waren auch ziemlich unterschiedlich. Man muss sich entscheiden, worauf man seinen Fokus setzt dabei. Wir wollen uns erst einmal einen Überblick verschaffen. Der Heilige Geist ist nach Gott dem Vater und Gott dem Sohn, also unserem Herrn Jesus, die dritte Person der Dreifaltigkeit. Dabei ist zu beachten, dass das Christentum als monotheistische Religion nur einen Gott kennt. Der Heilige Geist ist also keine eigene Gottheit neben dem Vater und dem Sohn im Sinne von drei Göttern, sondern er ist Teil des Drei-Einen Gottes. Das hat uns Meinolf ja mal versucht zu erklären, auch wenn ich es nicht mehr ganz zusammenbringe. Der Heilige Geist wird schon im 2. Vers der Bibel genannt. Wie der Vater und der Sohn, so war auch der Heilige Geist an der Schöpfung beteiligt. Und die Erde war wüst und leer und die Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 1. Mose 1, Vers 2. Was hier mit schwebte übersetzt ist, könnte auch mit zittern oder vibrieren oder es könnte auch brüten bedeuten. Damit wäre dem Geist Gottes eine höchst aktive Rolle in der Erschaffung der Welt zugeschrieben. Ich habe von Volker Wilde darüber vor 30 Jahren eine Jugendstunde gehört über dieses Vibrieren. Alle Materie ist in Bewegung. Es gibt zwar einen festen Zellkern und Neutronen und Elektronen da oder wie das da, weiß ich nicht, aber das ist alles in Bewegung. Und es ist Gottes Geist, der alles am Laufen hält. Neben den ersten Versen der Bibel wird der Heilige Geist auch an anderen Stellen des Alten Testamentes mit der Schöpfung in Verbindung gebracht. So wird in Psalm 33, Vers 6 über die Schöpfung gesagt: Durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Das hier mit Hauch übersetzte Wort ist dasselbe Wort, das an anderen Stellen für den Geist Gottes verwendet wird. Der Geist wird hier aufs Engste mit dem schöpferischen Wort Gottes verbunden. Zudem ist er an der Erschaffung jedes Menschen beteiligt. Nicht nur an der Erschaffung Adams, wie wir im 1. Mose lesen können, wenn zum Beispiel in Hiob 33, Vers 4 Elihu sagt, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allermächtigsten belebt mich. Vielleicht ist auch in Psalm 104, Vers 30 mit dem Lebensatem Gottes der gleiche Ausdruck wie Geist Gottes eine Aktivität des Heiligen Geistes bei der Schaffung jedes Lebewesens gemeint. Musste ich gleich wieder an Jens denken, wie er sagte, die moderne Wissenschaft kann Leben noch nicht zu Ende definieren. Selbst wenn wir alle Bausteine hätten, kriegen wir nicht den Zündfunken da rein. Das ist der Hauch Gottes, das ist sein Wille. Damit kann das Wirken des Heiligen Geistes neben seinem Wirken bei der Erschaffung der Erde und des Universums auch auf die Erschaffung und Erhaltung der übrigen Schöpfung ausgeweitet werden. Der Heilige Geist treibt die Propheten des Alten Testamentes an und gibt ihnen ihre Botschaft. Denken wir an Daniel oder Josef. Dort werden Träume offenbart und Einblicke in die Zukunft gewährt. Der Heilige Geist wohnt in David, lässt ihn wunderbare Psalmen schreiben. Der Heilige Geist ist in Salomo und macht ihn zum weisesten Menschen. Aber gerade bei den beiden kann man auch gut erkennen, dass sich der Heilige Geist nicht aufdrängt, einem Menschen nicht den freien Willen nimmt. Beide begehen schwere Sünden und dämpfen den Heiligen Geist in ihrem Leben. Aber nur so lässt es sich erklären, dass auch Christen, die wirklich wiedergeboren sind, in denen der Heilige Geist wohnt, auch in Sünden hineingeraten können. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist, wie der Herr Jesus selber Mensch wurde. Im Gegensatz zu jedem anderen Menschen hatte der Herr Jesus keinen menschlichen Vater, sondern wurde von einer Jungfrau geboren. Das ist völlig einzigartig. Als der Engel Gabriel Maria die wundersame Geburt ankündigte, konnte schon Maria nicht begreifen, wie das vor sich gehen konnte. Die Antwort durch den Heiligen Geist. Der verwunderten Maria verkündet der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Der Heilige Geist selbst bewirkte die wundersame Schwangerschaft von Maria. Als Maria dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Matthäus 1, Vers 18. Das wird auch Josef gegenüber von einem Engel bestätigt. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Matthäus 1, Vers 20. In der Erklärung des Engels Maria gegenüber in Lukas werden zwei wichtige Konsequenzen dieses Wirkens genannt. Einerseits ist die übernatürliche Zeugung durch den Heiligen Geist der Grund dafür, dass Jesus schon bei der Geburt als Heiliger bezeichnet wird und damit als ganz rein und ganz für Gott abgesondert besonders ausgezeichnet wird. Zum anderen wird dadurch deutlich, dass es sich bei Jesus nicht um einen gewöhnlichen Menschen, sondern um den Sohn Gottes handelt. Durch das wundersame Wirken des Heiligen Geistes ist Jesus damit wie jeder andere Mensch von einer Frau geboren. Doch im Gegensatz zu jedem anderen Menschen ist er sündlos und von wahrhaft göttlicher Natur. Paulus beschreibt das so, dass er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte. Römer 8, Vers 3. Die komplizierte Ausdrucksweise in Gestalt des Fleisches der Sünde drückt dabei aus, dass Jesus wirklich Mensch, Fleisch war. Aber eben nicht an der verdorbenen menschlichen Natur, Fleisch der Sünde Anteil hatte, sondern in dieser Hinsicht dem Fleisch der Sünde nur äußerlich ähnlich war. Warum behandle ich das so ausführlich? Weil es heute Erklärungsversuche gibt, dass man aus der Jungfrau eine junge Frau macht, dass man sagt, bei der Taufe Jesu wurde ein normaler Mensch zu Gottes Sohn. Das stimmt nicht. Es hängt alles miteinander zusammen. Nur weil er Mensch wurde, von einer Frau geboren und trotzdem sündlos war, konnte er das perfekte Opferlamm werden, das für uns sterben konnte. Wenn das nicht stimmen würde, wäre alles andere auch Quatsch. Es passt alles zusammen. Das Wirken des Heiligen Geistes bei der Zeugung des Herrn Jesus war also die notwendige Voraussetzung dafür, dass er einerseits als wahrer Mensch stellvertretend für andere Menschen sterben konnte, andererseits aber nicht wie alle übrigen Menschen zur gefallenen Schöpfung gehörte, sondern rein und sündlos war. Nur deshalb kann er auch als vollkommener Hohepriester für uns eintreten. Das haben wir im Kalender erst gehört. Jesus zur Rechten Gottes und er vertritt uns dort, er steht für uns ein. Und das geht nur, weil er sündlos war, Sohn Gottes. Nur deswegen geht das. Wie der Heilige Geist schon bei der Schöpfung eng mit dem Wort Gottes verbunden war, wie wir Psalm 66, Vers 6 gehört haben, so ist er es auch, der bei der Inspiration der Schrift am Wirken war. Er, der auf wundersame Weise gewirkt hat, dass der Sohn Gottes als das Wort schlechthin, Johannes 1, Vers 1, in die Welt kam, er ist es auch, der die Verschriftlichung des Wortes Gottes in Form der Schriften des Alten und Neuen Testamentes gewirkt hat. Ganz wichtig dabei, 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Der Heilige Geist redet auch persönlich in der Bibel, auch zu uns. Denkt mal an die Sendschreiben in der Offenbarung. Da steht zum Schluss bei jedem Sendschreiben immer, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das war die Einleitung. Jetzt gehen wir direkt in die Situation unseres Predigttextes in Johannes 16. Es ist der letzte Abend vor der Kreuzigung. Der Herr ist mit seinen Jüngern beim Feiern des Passa. Judas hat die Runde bereits verlassen und ist auf dem Weg zum Verrat. Es sind letzte Momente des Friedens, bevor der Hass der Welt über ihn kommt. Letzte Worte werden gesprochen. Der Herr versucht, seine Jünger vorzubereiten. Er spricht davon, dass auch sie Verfolgung erleiden werden müssen. Aber er verheißt ihnen auch den Heiligen Geist. Beides hängt unmittelbar miteinander zusammen, Heiliger Geist und Verfolgung. Zum einen ist der Heilige Geist ja eine Person Gottes und viele Menschen wollen Gott nicht und lehnen ihn ab. Zum anderen werden die Menschen durch Christen, die den Heiligen Geist haben, an ihre eigene Sündhaftigkeit und Verlorenheit erinnert. Dazu muss man gar nicht unbedingt reden. Es genügt, wenn man sich ernsthaft bemüht, nach Gottes Wort zu leben. Oder wenn man bezeugt, dass man dem Wort Gottes glaubt und ihm vertraut, auch da, wo der Verstand nicht mitkommt. Das stößt auf Widerspruch. Es ist eine geistige Dimension. Das Reich Gottes auf der einen Seite und das Reich der Finsternis des Satans auf der anderen. Es gibt keine Übereinstimmung, keine Gemeinsamkeit. Wie zwei starke Magnete, die entgegengesetzt gepolt sind, einander abstoßen. Auf der anderen Seite werden Menschen, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen, voneinander angezogen. Sind die Kinder noch da? Die dürfen mal zu mir kommen, ich will ihnen mal was zeigen. Kommt mal her, zum Spielen. Spiel mal mit. Das sind zwei ganz kräftige kleine Magnete Und die sollen veranschaulichen, dass es entgegengesetzte Kräfte gibt. Man kriegt das im Guten nicht zusammen. Und wenn man es mit Gewalt zusammendrückt, schiebt es sich auseinander wieder von alleine. Und auf der anderen Seite, wo es gleich gepolt ist, da backt das aneinander und man kriegt das kaum wieder auseinander. Merkt ihr das? Du weißt, wie ich das meine. Ich will damit verdeutlichen, Menschen mit dem Heiligen Geist, Christen, wenn die aufeinandertreffen, die fühlen eine Anziehungskraft, sie merken, wie sie zusammengehören. Und wenn man versucht, jemanden, der vielleicht sogar Satanist ist, mit einem Christen zusammenzustecken und dass sie gemeinsam etwas machen, das funktioniert nicht, das stößt sich gegenseitig ab. Für mich war das jetzt so, dass man das praktisch mal so sieht und in den Fingern hält, dass das nicht zusammenpasst. So, ne? So war das gemeint. Ich habe so 2, 3, 4 Kollegen oder Nachbarn, mit denen ich gut auskomme und auch gerne erzähle und wir können auch schön zusammenarbeiten. Aber, ja, es gibt ein Aber. Ich kann mit ihnen nicht über alles reden. Es ist mehr oberflächlich und praktisch gehalten. Natürlich versuche ich immer wieder mal auch über Gott zu reden oder darüber, was nach dem Tod kommt, aber ich habe auch schon so manche Abfuhr hinnehmen müssen. Jetzt die Woche gab es einen schweren Verkehrsunfall an der Petscher Kreuzung. Da ist eine Dame ums Leben gekommen und das war dann auch Gesprächsthema bei uns im Krankenhaus. Und du hast gemerkt, dass die Menschen, die mit ihr bekannt waren, die waren schockiert, wie schnell so ein Leben zu Ende sein kann. Natürlich versuche ich dann mal anzustoßen und zu fragen, was wird dann sein? Und man merkt ganz schnell, wie man da auch auf Grenzen stößt. Wie sie wollen auf der einen Seite ganz alt werden, aber bei allerbester Gesundheit und ja nicht ins Pflegeheim, aber wirklich nachdenken über Gott auch nicht. Wenn man auf andere Christen trifft, besteht sofort eine innere Verbundenheit und Nähe. Das haben wir glücklicherweise auch schon ganz oft erleben dürfen. Für mich ist das immer eine Stärkung und Ermutigung, wenn man sieht, wie Gott auch an anderen Orten wirkt und wie er Menschen verändert. Das ist wirklich sehr schön. In unserem Predigttext spricht der Herr Jesus darüber, was der Heilige Geist tun wird. Von Sünde überführen. Es ist schon Sünde, nicht an den Herrn Jesus zu glauben und das anzunehmen, was er gesagt und getan hat. Er öffnet uns die Augen für das bevorstehende Gericht. Muss ich an Jens wieder denken, Tag des Herrn. Er erinnert uns an die Worte Jesu, an das, was er gesagt und was er getan hat. Er richtet unseren Blick auf das, was der Herr denen verheißen hat, die seine Erlösung angenommen haben. Ich selbst muss euch mal eine Sache gestehen. Mich plagen des Öfteren Selbstzweifel. Weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wir haben zu Hause oft schöne Andachten am Morgen. Wir lesen Losung, die Kalender. Wir reden über Bibeltexte. Wir beten. Man fühlt sich dem Herrn nahe. Dann geht es los zur Arbeit. Und die Wogen der Welt schlagen über mir zusammen. Intrigen, Hetze, Neid, Missgunst und was es da noch so alles gibt. Und ich bin mittendrin. Es wäre jetzt schön und edel, wenn ich sagen könnte, dass der Heilige Geist wie so eine Regenjacke ist und das perlt so an mir ab. Das ist leider nicht so. Es gibt keinen Tag, an dem ich trocken durchkomme. Und richtig schlimm wird es, wenn dann noch jemand zu mir sagt, und du willst Christ sein? Ist auch schon vorgekommen. Dann frage ich mich, habe ich überhaupt Heiligen Geist? Kann Gott mich überhaupt annehmen? Ich habe da schon vor langer Zeit mal mit Ulrich Krieger drüber gesprochen. Er meinte, dass ich darüber überhaupt nachdenke, ist schon eine Wirkung des Heiligen Geistes. Denn der überführt ja von Sünde. Ohne ihn würde ich denken, alles ist in Ordnung und ich wäre gar nicht traurig über mich. Im Grunde weiß ich, dass der Böse mich hier versuchen will. mir einreden will, ich wäre zu schlecht, ich schaffe es nicht. Das Schlimme ist, ein Stückchen Recht hat er ja auch. Ich schaffe es nicht. Aber die Blickrichtung ist falsch. Ich darf nicht auf mich schauen. Was mir dann wirklich geholfen hat, das passiert auch bei diesem letzten Passamahl. Der Herr Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Er bindet sich diesen Schurz um, er geht mit der Schüssel von einem zum anderen und wäscht ihnen die Füße. Und dann ist da wieder Petrus. Petrus und sein großer Mund und sagt, ah, nicht nur die Füße, du musst mich ganz waschen und so. Und Jesus sagt, nein, du bist rein. Nur deine Füße, die muss ich waschen. Und so ist es auch, wenn wir Christus angenommen haben, sind wir geheiligt vor Gott. Auch wenn wir das vielleicht nicht an uns merken oder wir immer wieder sündigen. Aber das, was man jeden Tag falsch macht, das darf man, muss man zu Gott bringen und sagen, bitte vergib mir auch diese Schuld. Und das tut er. Und das tut er. Es gibt ja Leute, die sagen, ich bin schon so heilig, ich sündige nicht mehr. Wer das von sich sagt, dem glaube ich einfach nicht. Johannes 1, Verse 8 und 9, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ich möchte auch noch ein bisschen darauf eingehen, dass unser Predigttext klar und eindeutig aussagt, dass der Heilige Geist in völliger Übereinstimmung mit Gott, Vater und Gott, dem Sohn ist. Das ist wichtig zu wissen. Wir hatten ja auch schon gehört, dass die Bibel durch den Heiligen Geist den Schreibern eingehaucht ist. Man kann also an der Schrift prüfen, ob es der Heilige Geist ist, der da wirkt. Es sind mir auch schon Menschen über den Weg gelaufen, die gesagt haben, mir hat Gott gesagt und dann kam etwas, was nicht mit der Schrift übereinstimmte. Daran kann man klar erkennen, es ist nicht der Heilige Geist. Wir hatten das erst schon mal angeschnitten bei David und Salomo. Man kann den Heiligen Geist auch betrüben und dämpfen. Das geschieht, wenn man leichtfertig sündigt. Der Heilige Geist ist nun mal heilig. Er ist ja ein Teil des absolut heiligen Gottes. Ich möchte euch zum Schluss noch erzählen, wie ich das so im Alltag erlebe. Also zum Ersten darf man um spürbare Wirkung des Heiligen Geistes im eigenen Leben bitten. Und dann beginnt so eine ganz vorsichtige Annäherung. Es gibt keine Vergewaltigung durch den Heiligen Geist. Wenn man es will, wenn man sich dem Heiligen Geist in der Schrift aussetzt, dann beginnt er im Innern zu wirken. Ich habe am Freitag früh die Predigt zu Ende geschrieben gehabt, habe diese Worte aufgeschrieben, bin dann zur Arbeit gegangen, dann passierte das wieder so mit den Dingen, die über mir zusammenbrechen. Dann musste ich da Wäsche und Müll wegräumen und beim Wegräumen fiel da irgendwie so ein kleines Ding runter und ich habe das mit dem Fuß weggeschossen und das kam dann unter einem Reinigungswagen zu liegen und ich wusste, die Reinigungskraft, die wird das nachher schon wegräumen. So. Dann kam mir das, was ich hier aufgeschrieben hatte, kam mir dann in den Sinn. Prüfe es an der Schrift, ob es richtig ist. Es war lieblos. Es war egoistisch und faul. Dann muss man sich entscheiden, gehorche ich dem Heiligen Geist, ja oder nein? Ich habe mich dann natürlich gebückt, habe den Wagen beiseite, habe das davor gepult und habe das weggeschmissen. Es sind viele Dinge im Leben, wo man sich entscheiden muss, ob man gehorchen möchte, ja oder nein. Und das sind viele kleine Schritte. Sage ich jetzt das böse Wort zum Nächsten? Bin ich ihm behilflich? Und wir kennen ja die Schrift, wir wissen ja, was richtig ist. Habe ich ein lästerliches Wort? Habe ich einen bösen Gedanken? Wir treffen viele kleine Entscheidungen. Wenn wir uns richtig entscheiden und Gott auch Danke dafür sagen, dass wir das dürfen, dass er uns die Kraft dafür gegeben hat, dann wird es immer ein bisschen mehr. Gott geht immer einen Schritt weiter. Und es ist im Grunde schön, ihm zu gehorchen. Man verliert nichts dabei. Also die eine Kalorie, die ich jetzt verbraucht habe, das Ding da aufzuheben und die 2 Sekunden, die haben mir keinen Schaden gemacht. Aber sie haben meinem Gewissen geholfen, dass ich nicht mit hängenden Ohren an der Reinigungskraft vorbeigelaufen wäre. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Es sind diese kleinen Schritte, es ist wie eine kleine Stimme im Inneren. Man kann es auch Gewissen nennen. Versucht ihr zu gehorchen. Dank Gott dafür. Und ihr werdet merken, es wird immer mehr und es wird immer schöner. Und man fühlt sich auch besser und der Heilige Geist wirkt immer mehr. Amen.